Radio. Du hörst Radio Frei, das freie Radio in Erfurt.
Radio Frei. Radio Frei.
Sipping my kombucha on a rooftop. Smoking blue dream on my Kama Sutra. Life is but a dream for a dark-skinned bitch like me. Life gets dark when you're dark like me. Times get hard with a heart this big. Mouths get fed when your ass this thick. Count my sheep, then I catch my Z's. I don't read y'all tweets, I delete y'all threads. Don't need weed to be 10 feet tall. I don't need keys when I knock down walls. Been pushing peace since bathroom stalls. Why sell my soul when I know I'm God?
I be in the bag levitating through meditation. In me, girl, keto. Taking on all confrontation. Fuck a limitation. In me, girl, keto. Someone.
Whack. I see it on the blogs, I see you in the chats. You suck every rap nigga dick from the back. But what's the agenda when the it girl black? Y'all can't fathom that I worked this hard. And y'all can't fathom that I earned this chart. Y'all can't stand my vibe cause I'm anointed. All y'all evil assholes just annoying. Blame it on the fame, blame it on the coke. Blame it on the douce, got you feeling low. Y'all wanna believe I'm on drugs and forsaken. They won't credit me so they blame it on Satan. Blame it on my label, blame it on my team. End of the day, everything is on me. Miss Bag Lady, little messiah. Little miss, hire them hoes, then fire them.
I be in the bag, levitating. Doing meditation, in me, girl, get up. Taking on all confrontation. Fuck a limitation, in me, girl, get up.
The pussy rap. I still be popping pussy to my sister, so I can't agree with that. These niggas misogynistic, I'll address it on the album. For now, let's sink into the fact that hate don't make you powerful. Y'all monitoring spirits, go monitor that checkbook. Fashion week was radical, diamonds what my neck took. Tried to turn the other cheek, but y'all just too damn extra. I had to take it to the stew and show these niggas pressure. Father, forgive them, they gon' be hurt when I deliver. The album's 6 months old and need a fucking babysitter. I did 8 years of failing, plus a lot of cold winners. Used to be a starving artist, now I want the whole dinner, bitch. I want my things. Nissan to a Bentley coupe, fuck you mean. Got a cosign from K-Dot.
She's baby king.
God keep me from the bitterness. Help me reach the masses. All the black women gon' fit this shit.
I be in the bag levitating. Doing meditation. In me, girl, get up. Taking on all confrontation. Fuck a limitation. In me, girl, get up. Someone know.
Herzlich willkommen bei Nia. Ihr hört die Frauenredaktion hier bei Radio Frei und ich freue mich, dass im Anschluss an die letzte Sendung zum Internationalen Frauenkampftag eine junge Frau, kann ich aus meiner Perspektive als ältere Frau sagen, beschlossen hat, hin und wieder mit Sendung zu machen und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch komplett.
Herzlich willkommen.
Ja.
Ja, und wir haben in der letzten Sendung haben wir angefangen zu sprechen. Also A, ging es einmal um das Bündnis vom Frauenkampftag und dann ging es aber auch so ein bisschen darum, wie sind eigentlich die Zugänge? Wie sind die feministischen Zugänge aus den verschiedenen Generationen? Und wie kann es sein, also wie ist es überhaupt möglich, da einen solidarischen Umgang miteinander zu kommen? Und ich weiß, dass hier in Erfurt gab es immer mal wieder Versuche. Also es gab mal so einen Kongress, ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, vor ein paar Jahren, so einen Frauenkampftagskongress, wo auch schon versucht wurde, in den Austausch zu gehen. Und trotzdem ist es so, dass ich das erlebe, dass die Netzwerke, die existieren, selten so intergenerational sind. Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
Ja, ich würde auch sagen, ich bin auf jeden Fall eher mit Flinter in meinem Alter, also so Mitte, Ende 20 organisiert. Es gibt auf jeden Fall auch einzelne Frauen, die über 30 sind oder so. Aber sozusagen vielleicht so 10 Jahre liegen so immer so zwischen. Das wären so die extremsten Pole. Aber sonst ist es eigentlich recht homogen vom Alter her. Aber ich würde zum Beispiel sagen, nicht unbedingt von den Einstellungen her. Mhm. Also ob das jetzt Leute sind, die eher queer-feministisch oder eher einen materialistischen Feminismus haben oder sich so bezeichnen würden und sozusagen dann da auch natürlich auch andere politische Einstellungen mitschwingen. Oder ob Leute jetzt zum Beispiel bei dem 8. März-Bündnis, da waren ja auch teilweise Leute, ich glaube dieses Jahr nicht, aber sonst auch immer von Parteijugenden oder Gewerkschaftsjugenden mit. Das ist natürlich dann auch nochmal eine andere politische Einstellung. Und genau, ich war ja eher so bei aus der radikalen Linken. Genau. Aber weißt du noch, was war das? Irgendwie erinnere ich mich dunkel an, das war in so einer Schule oder so, dieser
Frauenkongress? Ja, das war im Königin-Luisen-Gymnasium. Ja. Ich weiß es auch nicht mehr, ist ungefähr 10, 15 Jahre her, also ist schon richtig lange. Ja. Und da gab es den Versuch, da miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich vermute so 10 Jahre. Und das war, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Und dann kamen wir an vielen Stellen uns Corona dazwischen. Und da sind ja viele Dialoge einfach untergegangen oder abgeebbt. Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das wieder anzugehen. Und wir hatten ja so angeteasert, dass wir so auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs sein werden. Und vor allem sprachen wir auch über Demonstrationen, die stattgefunden haben. Und damit würden wir jetzt gerne einsteigen. Und zwar, wo warst du?
Also ich war einmal auf der Take Back the Night Demonstration am 7. abends. Mhm. Die ist am Leipziger Platz gestartet und erst waren wir nicht so viele Leute, aber dann sind immer mehr Flinter gekommen und wir waren schon so gute 100 Personen.
Wow.
Ja, und es waren ungefähr so 8 Polizeiwannen dabei. Also es war eine sehr hohe Polizeipräsenz, aber weil die viel die ganzen Straßen abgesperrt haben, aber haben natürlich leider ein bisschen unsere Außenwirkung auch kaputt gemacht dadurch. Aber das war wunderschön. Es war so kraftvoll. Die Demo ging wirklich dann vom Leipziger Platz bis ganz oben zur Magdeburger Allee, zum Nordbahnhof. Und es wurde die ganze Zeit durchgerufen. Und wenn irgendwelche Macker irgendwas gepöbelt haben, wurde zurückgepöbelt. Es gab tolle Redebeiträge direkt am Anfang. Und auch am Ende gab es nochmal einen, da ging es um Repression und Free Maya, also die Person, die gerade in Budapest im Knast sitzt und das wahrscheinlich auch noch sehr lange tun muss. Und nochmal, da wurde der Fokus sozusagen stark darauf gelegt, wir können es nicht auf den Staat verlassen. Der Staat schränkt unsere Selbstbestimmung ein und hat dies schon immer. Und wenn wir sozusagen für unsere Rechte kämpfen wollen, dann müssen wir das gegen den Staat erstreiten. Das fand ich auf jeden Fall einen sehr schönen Fokus. Und das Schöne danach war, dass wir auch irgendwie, also ein Großteil der Leute, die mitdemonstriert haben, sind danach noch zusammengekommen und wir haben zusammen gesessen und erzählt. Und das finde ich irgendwie auch das Schöne am feministischen Kampftag. Ich weiß nicht, ob du das auch so bestätigen würdest, dass ich das Gefühl habe, man begegnet sich nochmal so anders, weil man sich auf einmal auf dieses eine Thema irgendwie Feminismus, Patriarchat, sich darauf bezieht und dann fühlt man sich einander nochmal näher und vielleicht hängt man dann gar nicht mehr mit den Freundinnen rum, mit denen man sonst vielleicht immer erzählt, sondern auch mit anderen Genossinnen und Komplizinnen. Und diesen Austausch, den hattest du ja auch letztes Mal nochmal so stark gemacht, fand ich wirklich sehr gelungen.
Ja, ich glaube, es hat ja auch viel damit zu tun, dass es eine direkte gemeinsame Aktion gegeben hat. Und das ist ja aus meiner Sicht schon immer wieder die Stärke von Bewegung überhaupt, ne? Und auch von der feministischen Bewegung, dieses Politik in erster Person zu machen und keine Stellvertreterinnenpolitik zu unterstützen, sondern zu sagen, wir nehmen uns die Räume, wir nehmen uns die Straße, wir streiten mit unseren Körpern für mehr Bewegung, für mehr Raum und das ermöglicht natürlich ein ganz anderes Zusammentreffen, weil auf einmal klar wird, ah ja, okay, wir haben ja alle wir sind alle hier mit unseren Körpern und wir sind alle betroffen auf eine Art. Und ich habe auch von dieser Demo gehört, ich war selber nicht da, aber habe Berichte gehört, dass es so unfassbar schön gewesen sein soll und so laut und ja, und vor allem kraftvoll.
Ja, irgendwie auch. Und ich glaube sozusagen, wir haben natürlich dann auch an die Leute schon gedacht, die sozusagen nicht da sein können, die jetzt auf ihre Kinder aufpassen müssen oder die halt im Knast sitzen oder die einfach komplett erledigt sind von einer anstrengenden Arbeitswoche. Aber dass man sich trotzdem sozusagen durch das Thema einfach miteinander verbunden fühlt und dann das Gefühl hat, man kann so miteinander dafür streiken.
Ja, das gab, ich weiß, aus in den, das sind ja so ganz frühe Slogans aus den 70ern und 80ern, wir erobern uns die Nacht zurück. Mhm. So ganz uralt Klassiker, feministische Kämpfe. Ich weiß nicht, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Hast du jemals diesen Film über die Rote Zora gesehen? Diesen Dokumentarfilm?
Nein.
Über die Kämpfe, also ist ja ein Dokumentarfilm über die Frauen, die damals ja, gekämpft haben, Anhaltspunkt waren ja die Ausbeutung bei den Adlerbekleidungswerken und so weiter, und wo dann im Nachgang ja viele Feministinnen Repressionen erlitten haben. Und es ist echt so ein toller Film, der einfach sehr gut erklärt, wie es eigentlich zur Radikalisierung innerhalb der feministischen Bewegung gekommen ist.
Ja, ich denke irgendwie, ich habe den schon geschaut, aber ich kann mich wirklich nur noch vage daran erinnern und habe da irgendwie so ein Bild in Erinnerung, dass wirklich so Frauen auch einfach an Wände geschrieben haben, hier wohnt ein Vergewaltiger, und wirklich die Sprache nochmal so sehr deutlich war und es klar war, da gab es ja auch noch gar nicht so Frauenhäuser oder Schutzräume oder
ja,
so.
Ja, ab den 70ern, Ende 70er gab es schon dann.
Dass es eher so autonomer organisiert war und dann musste man sich sozusagen noch seine eigenen Schutzräume erkämpfen. Aber ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Aber das könnte man ja nochmal gucken.
Ja, wenn wir da auch zurückgucken. Also ich denke gerade, Judith Butler, ja so eine der wichtigen Theoretikerinnen der ja, im Grunde der 90er, seit den 90ern, ne? Also nicht unumstritten, an vielen Stellen oder sehr umstritten heute. Ja. Aber die hat irgendwann vor ein paar Jahren eine ganz interessante Analyse auch nochmal geschrieben zu, wie wichtig das ist, diese mit den Körpern zu demonstrieren. Also tatsächlich, also sie bezog sich dann auf die Kämpfe der Frauen im Nahen Osten, die auf die Straße gegangen sind, und das merke ich immer mehr, dass je mehr wir im Rahmen der Digitalisierung unterwegs sind, je mehr da natürlich sehr viel Bewegung auch dort im Netz stattfindet, aber wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen die Räume, es geht um Sichtbarkeit, weil den Frauen passiert es eben ja eben ganz viel, eben auch auf der Straße oder in den Unis oder in den Schulen oder eben zu Hause, dass es zu Übergriffen kommt, dass Räume, Grenzen nicht gewahrt werden.
Ja, apropos zu Hause, heute Morgen bin ich direkt aufgewacht und das Erste, was ich gelesen habe, war, dass am Samstagabend ein 33-jähriger deutscher Mann eine 25-jährige Frau erwürgt haben soll und also einen Femizid begangen hat. Und das fand ich in der Nähe von Jena. Und das hat mich auf jeden Fall irgendwie gleichzeitig so traurig gemacht und so wütend gemacht. Und ja, irgendwie diese Realität kickt dann nochmal ganz anders, wenn man auch gerade vielleicht dann am Sonntag oder am Samstag demonstrieren war und das Gefühl hat, wirklich, da ist noch so viel Ungerechtigkeit da, und dann passiert einfach ein Mord, weil eine Frau eine Frau ist. Das finde ich dann schon immer nochmal sehr erschreckend. Und hoffe, dass irgendwie die Angehörigen da Halt finden können. Und dass es da aber auch nochmal eine politische Auseinandersetzung mit dem Thema geben wird.
Du hast heute ganz viel Musik mitgebracht und vielleicht magst du was dazu sagen.
Ja, ich habe unterschiedliche Lieder mitgebracht. alle gefallen mir sehr. Und es ist so eine Mischung aus so ein bisschen ruhigerer Musik auch, aber auch wieder so, ich nenne es mal Fotzen-Rap von jungen Frauen. Und genau, ich mache vielleicht jetzt erstmal was Ruhigeres an.
Die Frauenredaktion oder feministische Redaktion hier auf Radio Frei alle zwei Wochen und wir üben uns, wir beide hier im Studio, wir üben uns in einen sogenannten intergenerationalen Dialog, finde ich großartig. Und das Interessante ist, in Vorbereitung auf die Sendung habe ich heute Morgen einen Artikel gelesen in der Taz und zwar von Ravil Nazir. Und sie schreibt, und ich war so ganz, habe mich total gefreut, weil sie schreibt, der Artikel heißt Alternativen zum Patriarchat, eine Welt der Flinters, kann man nachlesen in der Taz vom 10.3. Und sie schreibt, statt von einem Matriarchat zu fantasieren, was ja immer so eine ganz in vielen feministischen Bewegungen eine Idee ist, beziehungsweise es ja auch viel Forschung dazu gibt, schreibt sie, statt davon zu fantasieren, sollten wir lieber solidarische Netzwerke zwischen Flinter-Personen aufbauen und stärken. Und sie bezieht sich bei der Umsetzung auf das Affidamento-Konzept, das aus dem Mailänder Frauenbuchladen-Kollektiv hervorgegangen ist. Und das ist der sogenannte Differenzfeminismus, über den wir auch schon gesprochen haben, aus den 80ern und 90ern der Italienerin, was mich auch sehr geprägt hat. Und eines der zentralen Aspekte in diesem Differenzfeminismus ist das Affidamento. Das bedeutet, sich anzuvertrauen. Und sie beschreibt das sehr schön, unter anderem, dass sie schreibt, allein können Flinters einander kaum begegnen, sie brauchen ein Gewebe von Beziehungen untereinander. Und sie führt dann aus, in der Praxis des Affidamentos, also in diesem sich anvertrauen, geht es bewusst nicht nur, aber auch um die Mutter-Tochter-Beziehung. Es wird vor allem auch von symbolischer Mutterschaft gesprochen, die aus intergenerationalen Freundinnenschaften von Flinters bestehen soll und in der die jüngeren Flinters sich den Älteren anvertrauen, damit neue Flinter-Netzwerke entstehen. Das sollte nicht nur im Privaten bleiben, sondern überall dort entstehen, wo Flinters zusammentreffen, also zum Beispiel zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen, Professoren, Studentinnen, zwischen Arbeitskolleginnen. Sie sollten entdecken, dass es notwendig ist, die Beziehungen zu anderen besonders zu pflegen und sie als unersetzliche Quelle persönlicher Stärke, geistiger Originalität und sozialen Eingebundenseins zu verstehen. Und sie schreibt, das fand ich so schön, es ist auch zu erwähnen, dass die Mailänderinnen wissen, dass diese Art von Beziehungen oft spontan zwischen Flinters entstehen. Ihnen geht es aber auch darum, dass sich Flinters dem Potenzial einer solchen Beziehung bewusst werden und sich öffentlich zu dieser Quelle von Stärke bekennen. Das hat mich so berührt, weil ich habe so, wenn ich in meine Geschichte schaue, wer hat mich geprägt in meinem feministischen Dasein, dann habe ich das ja nicht alleine gemacht, sondern es ist wirklich ein Netzwerk von lebendigen Frauenbeziehungen gewesen auf verschiedenen Ebenen, also schon bei mir schon so kurz vor der Wende und dann in der Wendezeit. Und ich habe immer wieder Feministinnen getroffen, die sich entweder als Feministin bezeichnet haben oder auch gar nicht, interessanterweise, aus verschiedenen Bewegungen, also aus der autonomen Bewegung, aus der Antifa-Bewegung, feministischen Bewegung, aber eben auch gerade aus der Frauengesundheitsbewegung. Und da bin ich sehr, sehr geprägt worden von, vor allem von deutlich älteren Frauen, die anders, die zum Teil 10, 20, 30 Jahre älter waren als ich, also eher so in diesem, hätten auch meine Mütter sein können, aber das sind immer eher so Bewegungsmütter. Und da gibt es bis heute ganz starke Netzwerke. Und das erlebe ich auch immer wieder, wo es einen sehr, sehr solidarischen, hilfreichen Umgang und wirklich im wahrsten Sinne ein Anvertrauen gab. Und das sage ich immer wieder, weil mir das so wichtig ist, ist einfach dieses Spannungsfeld zwischen Zumuten und Zutrauen. Und das hat viel, viel meiner Praxis und Theorie bewegt. Also mit manchen Frauen war es möglich, irgendwie theoretisch zu diskutieren. Also eher so auf dieser Theorieebene unterwegs zu sein, mit anderen ganz praktisch unterwegs zu sein. Aber es war immer so ein Miteinander.
Ja.
Also da komme ich so her.
Ja, ich finde es komplett interessant, weil, wie ich schon vorhin erzählt habe, sind ja bei mir sozusagen alle eher im ähnlichen Alter organisiert und sozusagen ja eigentlich dann Frauen in deinem Alter fehlen. Mhm. Also warum würdest du oder woran denkst du liegt das, dass sozusagen jetzt in der Autonomen oder in der Antifa-Szene, dass da halt nicht so viele ältere Frauen, also die jetzt so 20 Jahre, 30 Jahre älter sind als ich, organisiert sind?
Also gibt es natürlich unendlich viele Theorien. Das eine ist, glaube ich, die Geschichte der Projekte. Also viele Frauen haben ja Projekte gegründet, die in der feministischen Bewegung waren und sind damit entweder älter geworden oder haben sich anderweitig organisiert. Das heißt, das haben wir, sehen wir hier in Erfurt, glaube ich, ganz deutlich. Ne? Es gibt so verschiedene feministische Projekte noch, wie die Brennnessel oder so, wo auch immer noch Frauen organisiert sind. Oder sie sind in sehr professionelle, institutionelle Zusammenhänge gegangen. Oder sie haben was ganz anderes gemacht. Also viele Freundinnen von mir aus der Zeit Anfang der 90er, die sind eben keine Aktivistinnen geblieben, weil Aktivistin sein bedeutet einfach auch an vielen Stellen von Karriere zurückzustecken oder es gar nicht erst einzugehen. Also muss man auch Lust dazu haben. Mhm. Und es ist einfach übelst anstrengend.
Komplett.
Es laugt aus.
Ja.
Es ist nicht immer solidarisch. Es sind heftige Kämpfe und ich würde sagen, da Frauen miteinander ja auch immer wieder gelebte Beziehungen leben, gibt es auch da einfach ja Dissonanzen.
Mhm.
Da gibt es Trennungen, da gibt es ja, da gibt es Entwicklungen, die nicht so günstig sind, wo es dann besser ist, irgendwie getrennte Wege zu gehen. Dann gibt es Projekte, die scheitern. Und ein großes Thema ist, glaube ich, auch Kinder. Also für mich in meiner Geschichte ist es so, dass ich habe auch zwei Töchter, die ja so vor 25, 30 Jahren habe ich die bekommen. Das war schon eine Zäsur. Also wo fühle ich mich denn noch angebunden, wo fühle ich mich aufgehoben? Ich bin damals dann in ein Frauengemeinschaftsprojekt gegangen mit denen, weil ich hätte zum Beispiel in einem gemischten Projekt, das wäre nicht für mich nicht sinnvoll gewesen. Aber auch da, das bedeutet ja einen ganz anderen Funktionsmodus zu haben.
Komplett.
Also Kinder sind auf jeden Fall auch ein Aktivistinnenkiller.
Ja, voll. Also genau, von mir eine Genossin hat jetzt auch vor einem Jahr ungefähr ein Kind bekommen und ein sehr guter Freund von mir, der ist auch Vater. Aber da ist das Kind jetzt schon 7 Jahre alt. Und das kriege ich natürlich mit, dass das sehr schwierig ist, das alles irgendwie nebenbei, also auch noch Kindererziehung zu machen, weil man einfach nicht mehr so viel Zeit hat. Und wo ich dann auch mal so denke, können wir das nicht versuchen, kollektiver zu organisieren? Und das wird auch auf jeden Fall versucht, aber ist natürlich eine Herausforderung, weil viele Leute vielleicht noch gar nicht Lust haben, jetzt irgendwie sich um Kinder zu kümmern, weil sie gerne andere Sachen machen wollen. Aber genau, irgendwie genau frage ich mich dann so, war das früher irgendwie leichter, das kollektiver zu organisieren? Oder hatten diese älteren Frauen, die du sozusagen jetzt als deine Ziehmütter bezeichnet hast, hatten die keine Kinder? Oder also, dass es da nochmal so einen Bruch gibt, weil ich denke mir so, vielleicht ist es auch in anderen Städten anders als jetzt in Erfurt. Aber da, also hier würde ich wirklich sagen, gibt es nur ganz, ganz wenige Frauen, die jetzt irgendwie noch organisiert sind, also so in radikaleren Zusammenhängen. Ich würde auch sagen, das ist alles eher sonst institutionalisiert.
Ja, weil es schwierig ist, weil es, glaube ich, genau dieses Spannungsfeld bedient zwischen also eine Form von Privatheit. Es ist also eine Form von Rückzug, der, finde ich, auch legitim ist. Also das heißt ja auch, ich gebe Leben in die Welt und das möchte auch in irgendeiner Form behütet sein. Und es möchte vor allem auch finanziert sein. Also das kommt ja auch noch dazu. Und auch, welche Räume wünsche ich mir? Also welche brauche ich? Ich habe gerade gedacht, Ende der 90er gab es noch ein Frauengesundheitszentrum hier in Erfurt. Da waren dann schon viel mehr Frauen mit Kindern und es macht auch einen Unterschied von der Sozialisation her. Also ich habe viele Westfrauen, die ich kenne, so aus der Bewegung, die haben zum Beispiel deutlich später Kinder bekommen. Und da war es dann auch immer davon abhängig, inwieweit es Väter oder andere gab, die dann in die Verantwortung gegangen sind. Und viele Ostfrauen haben ja schon ja, zu Ostzeiten die Kinder gekriegt, sehr früh gekriegt. Und das war dann manchmal total interessant in den 90ern, dass es gerade in dieser West-Frauen-Lesben-Bewegung war es eher ungewohnt, dass Frauen Kinder mitgebracht haben. Oder gab es vielleicht gar keine Kinderbetreuung? Mhm. Also da auch da sind, glaube ich, so, ist es wichtig, so auf Differenzen zu schauen, die es gegeben hat, und trotzdem einen solidarischen Umgang mit zu haben.
Ja.
Ich finde es nicht leicht. Ich finde es, oder ich würde es auch rückblickend sagen, es ist nicht leicht, Aktivistin zu sein, Kinder zu haben und Geld zu verdienen und dann auch noch lebendige Beziehung zu halten. Wenn man jetzt nicht gerade sagt, man ist irgendwie organisiert in einem Kollektiv, in einer Kommune oder sonst irgendwie. Und das, auch das musst du ja wollen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle mir das auch wirklich sehr herausfordernd vor und würde auch wirklich sagen, dass dieser finanzielle Aspekt, den sollte man wahrscheinlich nicht vernachlässigen, weil man einfach viel Zeit für Lohnarbeit irgendwie verwenden muss. Und genau, dann möchte man auch noch aktive Beziehungen haben und dann auch noch irgendwie die Gesellschaft verbessern und dann halt auch noch irgendwie ein Kind großziehen. Also das ist schon auf jeden Fall sehr viel. Aber genau, deswegen ist man auf jeden Fall darauf angewiesen, dass man ein stabiles Netzwerk hat. Und ich finde, da ist man auch darauf angewiesen, dass der Partner oder die Partnerin oder die andere Beziehungsperson ein stabiles Netzwerk hat. Mhm. Weil das erlebe ich teilweise, dass Frauen sehr viele Beziehungen haben und auch viele Leute, die sie auffangen, aber dann vielleicht der Partner nicht unbedingt. Und dann fällt das natürlich alles auf die Beziehungsperson zurück. Und das ist natürlich dann nochmal doppelt anstrengend. Deswegen, ja, wir alle müssen mehr lernen, sich umeinander zu kümmern.
Ja, und ich finde es auch nicht zu unterschätzen, dass in dem Moment, wo Kinder dann auf der Welt sind, dann greifen einfach die ganzen Sozialisationsinstanzen, die man selber irgendwie erlebt hat. Und dann treffen sich, also das ist, damit hätte ich zum Beispiel auch nie gerechnet, ne, dass da sozusagen die Wucht der Herkunft dann doch einiges mit einem macht. Und was halte ich für wichtig, was halte ich für richtig? Das sind und was sind denn eigentlich meine eigenen Überzeugungen, Dogmen, was sind meine eigenen Feminismen? Und wenn ich mir feministische Bewegungen angucke, über die Jahrzehnte gibt es da ja auch einfach so, so viel Veränderung und so viel Bewegung. Aber da wäre schauen über dieses, was war hilfreich. Also wie gesagt, mir war immer total hilfreich, dass ich die Perspektiven hatte von älteren Frauen, die auch beruhigen konnten auf eine Art. Und zum Beispiel gesagt, das geht vorbei. Das wird schon. Oder einfach, ja, so einfach andere Perspektiven eingebracht haben. Und ja, meinen eigenen Dogmatismus, den ich an vielen Stellen bestimmt auch hatte, einfach relativiert haben.
Ja, voll. Ich habe gerade gedacht, dazu passt sehr gut ein Lied von Chiara Baba. Das Lied heißt Sie ist mein Bruder und sie singt sozusagen über ihre beste Freundin, die sie immer beschützt.
Sie ist mein Bruder, mein Anwalt, dein Endgegner. Und wenn du Champifimi machst, wird sie penetrant. Sie wird sterben für mich, egal wer du auch bist. So viel Scheiße gebaut, sie verurteilt mich nicht. Mach ihre Haare und sie mein Make-up, drehe den Joint. Und sie haut ihn schön an, wir liegen high. Unsere Träume sind gleich, schleimen uns beide bei reichen ein. Kann die erzählen, so viel Geschichten. Sie teilt mit mir die letzten Kippen. Für eine Schlägerei ist sie immer bereit. Sie hier an den Haaren, sie schlägt von Seite ein. Sie ist mein Bruder, mein Rücken, mein Ach. Steht hinter mir, egal was ich mach. Gerippt, gesnifft, geweint, gelacht. Und wenn du Probleme mit mir hast, dann stieß sie dich ab. Sie ist mein Bruder, mein Rücken, mein Ach. Steht hinter mir, egal was ich mach. Gerippt, gesnifft, geweint, gelacht. Und wenn du Probleme mit mir hast, dann stieß sie dich ab. Sie hat Butterfly in Pink und ich Teddy in Chrom. Sowas kennst du sonst nur aus Teddy-Vision. Wir machen wirklich, während andere reden. Schmieden Pläne jeden Tag, wie wir Millionen kriegen. Hält meine Haare, wenn ich Nase zieh. Und gib mir Taschentuch, wenn mein Herz mal bricht. Viele haben keine Prinzipien, doch wir haben dieselben. Sie ist wunderschön, so wie eine Erdbeere. Kauen zusammen, das sind die besten Tage. Holt mich auf Schlamassel, egal wie sehr ich verkacke. Mein Ach, mein Brat, sie ist loyal und stramm. Für dich leg ich meine Hand ins Feuer. Sie ist mein Bruder, mein Rücken, mein Ach. Steht hinter mir, egal was ich mach. Gerippt, gesnifft, geweint, gelacht. Und wenn du Probleme mit mir hast, dann stieß sie dich ab. Sie ist mein Bruder, mein Rücken, mein Ach. Steht hinter mir, egal was ich mach. Gerippt, gesnifft, geweint, gelacht. Und wenn du Probleme mit mir hast, dann stieß sie dich ab.
Ihr hört Nia nackt im Aquarium, Feministisches hier bei Radio Frei. Und es ist eine Sendung, die bevorzugt ins gemeinsame Nachdenken geht, in den Raum zu weiten und Geschichten miteinander zu entwickeln und Geschichte auch besser zu verstehen. Und an der Stelle, wo wir gerade sind, in über Generationen hinaus über Feminismus zu sprechen, ist, wie geht's uns eigentlich damit? Was haben wir selber für Vorbilder? Und mich würde interessieren, wer hat dich so geprägt?
Ich finde das irgendwie sehr schwierig, weil ich glaube, mich haben vor allen Dingen die Erfahrungen geprägt, die ich so gemacht habe als junge Frau, dann als Teenagerin irgendwie in dieser Welt und irgendwie so belästigt werden und dann tauscht man sich mit Freundinnen darüber aus und allen geht's ähnlich und man ist irgendwie wütend, aber auch sehr eingeschüchtert und ich glaube dann erst nach und nach ist so Feminismus überhaupt ein Begriff geworden oder überhaupt, was bedeutet das Patriarchat und dann hat es eigentlich sehr viel im Austausch mit anderen immer funktioniert und dann haben Leute da was erzählt und dort was erzählt oder dann habe ich mir selber Bücher durchgelesen und dann fand vielleicht mein Lesekreis statt. Wir hatten das ja letztes Mal schon erzählt mit Jessica Benjamin, Die Fesseln der Liebe. Aber ich glaube, Feminismus eher immer aus einer eher praktischen Perspektive, einfach aus den Erfahrungen, die man macht oder auch dann in der linken Szene eigentlich sozusagen zu einem ganz anderen Thema arbeiten, aber dann sind da doch Männer in der Gruppe und am Ende kommt irgendwie raus, die haben sich gewaltausübend verhalten, sind Täter, haben ja irgendwie ihre Freundin belästigt gegen ihren Willen irgendwelche sexuellen Handlungen gewollt und dann zusammen mit dieser Enttäuschung umgehen und dann aber auch zusammen irgendwie gucken, wie können wir uns trotzdem weiter organisieren und dann auch doch erstmal gedacht, vielleicht ist es hilfreich, einen Flinterraum zu haben, wo man sich erstmal nochmal austauschen kann. Aber ich glaube, bei mir war das vor allen Dingen wirklich immer der Freundinnenkreis, wo man viel geredet hat, aber auch viel sozusagen versucht hat zu analysieren, was stecken da auch für strukturelle Ebenen dahinter, wie hängt das zusammen und warum fühle ich mich irgendwie trotzdem so allein, aber dann doch auch wieder zusammen, weil die Leute, weil viele Frauen die gleichen Erfahrungen teilen, aber trotzdem ist man meistens halt in der Situation, wo irgendwie ein Übergriff passiert oder so, oder wo man sich so unterdrückt fühlt, einfach ist man allein. Und ich glaube, das dann wieder vielleicht aufzufangen, da finde ich, hilft dann auch die Theorie, um halt zu merken, ja, es liegt wirklich überhaupt nicht an einem, weil Scham ist natürlich auch so ein großes Gefühl, was da sehr viel mitschwingt. Und dann durch so Theorie das erklärbar zu machen, Aber ja, ich finde es irgendwie ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, bei mir war das gar nicht so einzelne Sachen, sondern wirklich einfach so eine Fülle von Erfahrungen und dann durch das Teilen von mit anderen Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zu merken, ah, okay, das ist irgendwie, da gibt es anscheinend einen Zusammenhang. Und dann erst so zu gucken. Also gar nicht so, dass mir jemand erklärt hätte, das ist Feminismus und dann, also ja.
Und ist das heißt, dein Einstieg war auch eher über so normalen politischen Aktivismus und dann kam das Feminismus Plus.
Ja, genau. Also ich würde sagen, am Anfang, also bin ich eher so über, keine Ahnung, also ich würde sagen, ich war schon immer für eine gerechte Welt, aber was das bedeutet hat, das hat sich so sehr geändert. Und dann habe ich eher so viel über Ernährung und ich war vegan und dann war ich bei den Naturfreunden und dann hat mich aber mal eine Mitbewohnerin zu den Falken mitgebracht, eine sozialistische Jugendorganisation. Und da wurde dann sozusagen viel darüber geredet, wie funktioniert der Kapitalismus. Und das hat mich komplett fasziniert und das fand ich sehr, sehr spannend. Und irgendwie, wie können wir selbst versuchen, irgendwie uns ja, darüber so schlau zu machen, was sind da für Mechanismen dahinter, wie funktioniert Ausbeutung und Lohnarbeit. Und da war vielleicht dein Feminismus eher so ein Nebenwiderspruch. Und ich glaube, das hat dann aber halt auch zu Frustrationen geführt. Und sozusagen, dann kamen wieder nämlich diese alltäglichen Erfahrungen, die auf einmal, wo die Erklärung vielleicht von der Politgruppe oder so ein bisschen gefehlt hat. Und dann haben wir einfach selbst angefangen, so uns zum Beispiel dann andere Flinter oder Frauen einzuladen, die zu bestimmten feministischen Themen referieren. Da weiß ich noch ganz am Anfang, ja, war es auch mal so diese Prostitution- oder Sexwork-Debatte. Ich glaube, das war wirklich viel so ein Einstieg. Und dann auch so Debatten genau über so Queer-Feminismus oder materialistischen Feminismus. Und ja, eher dann fing sozusagen so eine Verzahnung an von Theorie und Praxis. Und wo man dann auch immer wieder natürlich auf eigene Widersprüche stößt, weil man so denkt, man möchte gerne eine gute Feministin sein, aber was soll das überhaupt heißen?
Und wer verteilt die Orden?
Ja, genau. Also ja, weil man vielleicht dann doch trotzdem nicht immer komplett solidarisch ist, weil man mit anderen Flintern, weil man sich doch irgendwie auch so in Konkurrenz sieht, weil man von den coolen männlichen Antifa-Boys gemocht werden will. Und das irgendwie dann aber auch wieder zu merken und dann darüber zu reden und zu merken, ja, okay, ich muss mich jetzt nicht so schlecht fühlen. Es geht vielen Leuten ähnlich. Und dahinter steht halt wieder das Patriarchat, was sozusagen sagt, Frauen werden auch nur über den Blick von Männern definiert und bekommen dadurch Anerkennung und irgendwie einen Subjektstatus. Fand ich dann schon immer so sehr hilfreich, weil man natürlich dadurch nicht das eigene Verhalten entschuldigen soll, aber so ein bisschen mehr das vielleicht hinterfragbar macht, aber trotzdem auch ein Verständnis für eigene Verhaltensweisen kreiert, die halt nicht das Individuum so sehr in die Verantwortung nehmen. Obwohl man natürlich auch immer für seine Verhandlungen, also es ist, ich finde, es ist halt die ganze Zeit so eine Ambivalenz und so eine Gleichzeitigkeit, die das natürlich auch so schwierig macht, weil sozusagen diese das Patriarchat wirkt auf uns, aber auch in uns wieder. Und das so die ganze Zeit so mitzudenken, ist schon einfach sehr anstrengend.
Naja, es ist auch so auf ganz vielen Ebenen dieser internalisierte patriarchale Blick, den wir haben. Also wie, also das, was du ja auch gerade beschrieben hast, es ist verdammt schwer, solidarisch auch mit anderen Frauen Flinters zu sein, weil wir eben ja genau diese andere Prägung auch haben. Und ich würde sagen, es ist so ein Bemühen. ich kann daran arbeiten. Wir hatten das in einer der letztes Jahr in der Sendung zum Thema Lipödem. war das, das ist eine frauenspezifische östrogenabhängige Erkrankung mit diesem, wo Frauen sehr, ne, sehr, sehr dick werden an den Beinen und aber wahnsinnige Schmerzen haben. Und das ist eine Erkrankung, die halt frauenspezifisch ist, die kaum erforscht ist. Das ist nicht nur an den Beinen, sondern auch an den Oberarmen. Und das ist wirklich so krass und wie entwertend mit Frauen umgegangen wird, die diese Erkrankung haben oder wie spät es erkannt wird, wie spät sie darauf angesprochen werden. Und da hatten wir einen sehr intensiven Austausch dazu und auch einfach ehrlicherweise hinzuschauen, zu sagen, okay, und wie gucken wir denn? Wie gucken wir denn, also um mal wieder den Körperaspekt mit reinzubringen, wie beurteilen wir denn andere Frauen? Ne? Wie begegnen wir ihnen? So, weil das eine ist natürlich die intellektuelle Ebene, aber zuallererst begegnen wir uns meist anders und das ist ja eine Form von Sozialisation. Wie sind wir groß geworden? Wie, ne, wie war unsere Pubertät? Haben wir es geschafft, irgendwie um Essstörungen drumherum zu kommen?
Ja.
Ich finde, oder? Also ja. Kann man ja mittlerweile sagen, dass also es ist einfach so ein großer Teil von Frauen, die davon betroffen sind. Und was macht das ja mit uns? So, und dann kommst du in, wirst du Aktivistin und kommst in eine politische Bewegung, wie du sagst, du warst ja dann eher in dieser materialistischen Bewegung, wobei da Frigga Haug ja zum Beispiel wichtig war, ne?
Nee.
Andere Richtung?
Sag mir gerade gar nichts.
Echt, das ist so eine marxistische Feministin, 80er, oh je, ich merke schon, ich komme von früher. Und auf einmal stellst du fest, nee, dann bist du jetzt aber doch auch nicht richtig.
Ja, voll.
Also, und dann guckst du andere an und auf einmal bist du mit deinen eigenen Differenzen tatsächlich konfrontiert. Also mir ging das auf jeden Fall auch so, spätestens in dem Moment, wo ich dann schwanger geworden bin, dann habe ich nirgendwo mehr dazugehört, weder zu der einen Community noch zu der anderen. Was bist du denn jetzt? Bist du jetzt richtig definiert? Bist du jetzt lesbisch oder bist du bisexuell oder bist du heterosexuell? Ja, was ist das? Also permanent diese Beurteilung einfach über den Körper. Dann bist du jetzt richtig, weil du stillst oder nicht stillst.
Hm.
Bist du richtig, bist du falsch? Also spätestens an der Stelle wird es ja nochmal interessant. Und das, also das, diese Wirkung, und ich merke das jetzt als ältere Frau auch, wie ich immer noch mit Beurteilungen in mir herumlaufe, trotz irgendwie jahrzehntelanger Feminismusschulung. Es wirkt, das Patriarchat ist so wirkmächtig in uns.
Ja, komplett, voll. Ich denke immer so, es ist sehr, sehr schwierig, diesen beurteilenden Blick auf sich selbst, den man natürlich auf sich selbst hat und deswegen irgendwie auch auf andere zu verlernen. Aber ich glaube, da denke ich zum Beispiel so, der allererste Schritt, was Gutes zu machen, ist, ihn auf jeden Fall nicht zu verbalisieren. Also.
Oder ihn ganz groß zu machen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich denke mir halt zum Beispiel, wenn man irgendwie etwas über andere Körper denkt und so denkt, ah, die passen jetzt nicht irgendwie in das Schema von, weiß ich nicht, wie ich mir ja eine stillende Frau vorstelle oder eine Mutter vorstelle oder so. Und dann sollte man das einfach für sich behalten. Und ich kann verstehen, dass manchmal diese Gefühle raus müssen. Und dafür hat man dann so seine Freundinnen. Und mit denen kann man dann vielleicht so in einem kleinen abgesteckten Rahmen auch darüber reden, weil das natürlich auch Unsicherheiten in einem selbst auslöst, weil man vielleicht gar nicht, weil man nicht möchte, dass man diese Gedanken hat, obwohl man sie hat. Aber ich denke, so wirklich möglichst wenig Schaden anrichten und die nicht noch. So, weil ich meine, viel von diesem gelernten Blick hat man ja gelernt, weil zum Beispiel Männer einen beurteilt haben, weil Männer, keine Ahnung, auf Festivals irgendwie Schilder hochgehalten haben und so, du bist sexy, du bist nicht sexy und oder ja, irgendwie einfach Kommentare von irgendwelchen Männern, die das Aussehen vor allen Dingen ja auch beurteilt haben oder immer noch tun. Und man selbst auch und die ganze Zeit von Social Media oder so kriegt man irgendwelche Bilder reingespielt, wie so der perfekte Körper auszusehen hat, durchtrainiert und alles. Und ja, ich weiß auch nicht. Und zum Beispiel in der Linken denke ich aber auch manchmal, das ist so.
Die Körpernorm der Linken.
Ja, das ist auch nochmal irgendwie so anders, weil zum Beispiel, wenn man dann da so ganz dünn ist, hatte ich auch das Gefühl, dass Leute dann vielleicht so sind, so, ah, du bist ja so angepasst an die Körpernorm. Das ist ja irgendwie auch nicht, also irgendwie auch nicht toll, du machst da so mit oder so. Und vielleicht denkt man sich einfach nur so, ja, es tut mir leid, ich habe einfach einen ultra guten Stoffwechsel und ich kann nichts dafür. Genauso wie halt andere Leute mit anderen Körperformen nichts dafür können oder die halt auch so egal sein sollten. Weil es doch einfach viel spannender ist, sich über andere Sachen zu unterhalten. Aber ja, irgendwie schon traurig. Und ich würde noch mal so einen Themensprung machen zu den Demo-Erfahrungen.
Stimmt, damit hatten wir angefangen.
Genau.
Und wir sind jetzt auch schon, wir haben noch 10 Minuten Sendezeit. Es geht flugs vorbei.
Ja, da wollte ich nämlich noch mal einmal sagen, weil ich fand dieses Wochenende, ich war dann auch noch am 8. März auf der großen feministischen Kampftagsdemo.
Ich auch.
Schön. Ja, wir haben uns auch gesehen. Das war ganz nett.
Obwohl es doch viele waren,
es
oder?
Es waren wirklich viele Leute. Ja. Ja, es hat mich sehr glücklich gemacht. Und sowieso dieses ganze Wochenende hat mich so euphorisch gemacht, dass ich dann auf einmal gemerkt habe, so am Montag, also natürlich die Woche fängt einfach wieder an, es ist anstrengend, das Arbeitsleben, das Unileben und so geht los, aber man ist auch auf einmal wieder so ein bisschen alleine, weil man halt vorher die ganze Zeit zusammen war und vielleicht auch, weil natürlich durch so Redebeiträge und so werden ja einfach nochmal sehr, sehr viele Themen angeschnitten, die einen vielleicht so beschäftigen, aber wo man sich noch nicht so gut mit auskennt. Zum Beispiel irgendwie nochmal eine Frau von Pro Familia, die nochmal so erzählt hat, wie funktioniert Abtreiben und, oder nicht wie funktioniert Abtreiben, aber so gesagt hat, ja, wie viel Geld muss man eigentlich dafür selber bezahlen und was für Schikanen man da durch muss und sowas alles. Und ich glaube, in dem Moment habe ich es gar nicht so gefühlt auf eine Art, weil ich halt vielleicht auch mit meinen Freundinnen da war, und das hat es so ein bisschen so abgepuffert. Aber als ich dann am Montag zu Hause war, musste ich auf einmal so richtig dolle weinen, weil ich so gemerkt habe, uff, das hat doch ganz schön viel mit mir gemacht. Und es war einfach anstrengend, auch wenn es so schön war. Und da dachte ich so, da muss man vielleicht nochmal so drauf gucken, weil ich kenne viele Freundinnen in meinem Umfeld, denen es um den 8. März herum nicht gut geht, weil da halt sozusagen vielleicht diese ganzen Unterdrückungssachen und so, die man immer mitbekommt, aber die man sonst vielleicht versucht, aus Selbstschutz eher zu verdrängen, nochmal so hochgeholt werden. Und dass man vielleicht einfach nächstes Jahr so ein bisschen so einen kleinen Montagabend trifft man sich, oder ich weiß nicht, an was für ein Wochentag das ist, aber man trifft sich nochmal danach, so ein bisschen Aftercare machen sozusagen und nochmal so zusammenkommen. Ja.
Ja, das ist eine voll schöne Idee. Also noch mal mehr in den Austausch zu kommen, also weil das eine ist ja so diese aktivistische Bewegung und laut rausbrüllen und so weiter und trotz alledem muss es ja, wie du es gerade beschreibst, also verarbeitet werden, ne? Und was hat mich eigentlich angefasst jetzt die letzten Tage, ne? Was hat mich bewegt oder wie jetzt, dass du, ich habe das auch gelesen mit dem Femizid, ne? So, und dann liest du das, kriegst das als Nachricht und denkst, oh, wir haben irgendwie demonstriert und uns ist es so wichtig, für sichere Räume zu sein. Und dann passiert das wieder, ne? Und aber auch das zu reflektieren, wie kommt es eigentlich? Ja, wir haben viele junge kämpferische Frauen auf der Straße, aber wo sind denn die Älteren? Ne? Wie kommt das? Ist es auch etwas eine Dissonanz mit der sogenannten Müttergeneration, ne? Kann ja auch sein, ich weiß es nicht.
Ja.
Was ist uns passiert? Wie schaffen wir das, auch eine Kontinuität zu erhalten? Also mir geht es immer so, ich mache jetzt seit so vielen Jahren die Sendung und dann gibt es immer sozusagen zwei sichere Höhepunkte, wo es auf jeden Fall möglich ist, Interviewpartnerinnen zu bekommen. Das ist einmal zum 8. März und dann nochmal zum 25. November, am Tag der Gewalt gegen Frauen. Und Es wäre auch schön, die Netzwerke unterwegs nochmal anders stabil zu halten. Es gibt sie natürlich alle. So. Und das Bündnis gibt es ja auch und ich weiß nicht, wann es wieder anfängt, sich dann zu treffen für den nächsten 8. März. Genau, und da wäre das so eine Frage, wird das eigentlich reflektiert? Gibt es da so eine Form von Nachbereitung? Wie ist das?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also dass es so innerhalb der Bündnisse oder jetzt Leute, die unterschiedliche, die so Aktionen organisieren und so, da gibt es eigentlich immer eine Nachbesprechung. Aber ich glaube, das ist ja auch, dann geht es eher wieder darum, hat die Organisation der Demo gut funktioniert? Waren alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wurde alles mitgebracht und so. Und dann gar nicht so sehr dieses emotionale Auffangen. Und ich glaube, also du versuchst das ja immer so sehr stark zu machen, dieses emotionale Auffangen. Und ich habe das Gefühl, bei mir in der Generation gibt es auch auf jeden Fall diesen Wunsch nach so emotionalem Auffangen. Aber es gibt auch den Wunsch, dem nicht so viel Raum zu geben, weil das eben halt auch so super frustrierend ist und weil man einfach dann immer nur merkt, oh mein Gott, wir erleben alle die gleichen Sachen und man kommt da irgendwie nicht so richtig voran.
Ich habe auch gedacht, ich meine, mir geht es ja auch manchmal so, dass ich denke so, boah, echt, jedes Jahr, seit Jahrzehnten, jedes Jahr dasselbe Thema, es ändert sich scheinbar nichts. Und es geht immer, es geht um Schwangerschaftsabbruch, es geht um Gewalt gegen Frauen. Ich weiß, ich habe lange mit Radiofrauen, wenn wir Sendungen gemacht haben über viele Jahre, dann, dass wir dann auch manchmal so echt schon ein bisschen angenervt waren und dachten, oh, können wir nicht mal was anderes machen? Und trotzdem ist es halt so notwendig. So, und deswegen finde ich es jetzt zum Beispiel super schön, dass wir das schaffen, jetzt hier gerade in der Sendung oder auch in der letzten Sendung mehr ins Gespräch zu kommen. Weil es könnte ja sein, dass sich trotzdem was verändert hat.
Ja.
Und dass wir wirklich mehr lernen, weil das hilft, glaube ich, um auch so ein bisschen durchzuhalten, um die Kämpfe weiterzuführen, zu schauen, ja, was haben wir denn erreicht? Ne?
Ja, und ich denke, mit Sicherheit hat sich was verändert.
Ja.
Aber ich glaube sozusagen, der Maßstab ist immer noch zu gering. Also die Verbesserungen sind minimal und gerade halt so, was so Gewalt gegen Frauen angeht, das nimmt ja sogar eher nochmal zu. Ja. Also ich glaube, man muss sich sozusagen ganz speziell und die Themenbereiche rauspicken, wo sich was verändert hat. Und das ist auf jeden Fall einfach frustrierend. Und ich freue mich auch schon auf diesen Austausch, aber so weiter, weil ich eben halt auch manchmal denke, warum machen wir uns überhaupt die Mühe, jetzt einen neuen Aufruf zu schreiben? Haben das nicht schon Frauen vor 50, also keine Ahnung, vor 30 Jahren das Gleiche geschrieben?
Ja.
Und ja.
Du musst du mal ins Archiv, in die Archive gucken.
Und da denke ich immer zum Beispiel, das wäre so toll, weil da könnte man sich diese Arbeit zum Beispiel einfach sparen.
Ja.
Aber gleichzeitig lernt man natürlich auch dadurch, dass man Sachen so schreibt. Aber ich glaube auch, so ein Austausch kann nur produktiv sein und man kann irgendwie davon lernen und einfach mal gucken. Ja, vielleicht auch einfach wirklich so einen anderen Blickwinkel.
Genau, mir geht es auch, also ich merke, wenn ich mit dir im Austausch bin, dann kriege ich auch wieder Lust, mehr zu machen. So, und mich auch nochmal anzuschauen, wie denke ich denn gerade eigentlich über bestimmte Prozesse, was interessiert mich, wie möchte ich eigentlich weiter aktivistisch sein, möchte ich das sein oder habe ich nicht längst die Nase voll? So. Und das finde ich total schön, da freue ich mich drauf. Ich danke dir.
Wir sind
am Ende der Sendung und du machst noch eine Musik.
Ja, ich mache noch The Narrative von Feluca, wo sie darüber singt, dass doch einfach mal mehr Frauen die Texte in Radio, Fernsehen und so weiter